Jakob sitzt vor seinem Zelt. Josef sitzt an seiner Seite. Die anderen Brüder sind auch da. Also, was mir über euch wieder zu Ohren gekommen ist, man muss sich ja schämen. Wie gut, dass ich Josef habe, sonst hätte ich ja nur Kummer.
Ja, ja, das liebe Nesthäkchen.
Bestimmt hat der uns wieder verklatscht.
Josef, weil du mir so viel Freude machst, will ich dir auch eine Freude machen. Ich habe dir diesen Rock machen lassen und schenke ihn dir. Danke, Papa. Vielen Dank.
Das ist ja nicht zu glauben. Hat er uns schon mal einen bunten Rock geschenkt?
Nein!
Vater hat Josef
lieber als uns. Das ist gemein. Das ist gemein.
Da steht Josef auf und geht zu seinen Brüdern. Er will ihnen etwas erzählen und sagt:
Hey, hört mal her, ich habe einen Traum gehabt. Wir waren auf dem Kornfeld und banden das geschnittene Korn zu Garben zusammen. Und dann geschah es. Meine Gabe richtete sich auf und eure Gaben verneigten sich vor meiner Gabe.
Solltest du König über uns werden, du der Jüngste? Solltest du über uns herrschen? Nie soll das geschehen.
Jetzt hassen die Brüder Josef noch mehr. Inzwischen sind ein paar Wochen vergangen. Wieder sind alle bei Jakobs Zelt versammelt. Josef sitzt wieder neben dem Vater.
Hey, ihr da, sagt mal her, ich habe wieder einen Traum gehabt. Diesmal verneigt sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor mir.
Was träumst du für dummes Zeug? Soll ich, deine Mutter und deine Brüder dich vor dir verneigen? Hast du vergessen, dass du der Jüngste bist?
Jakob kann den Traum seines Sohnes nicht vergessen. Es ist ihm, als habe Gott gesprochen. Die Brüder haben nichts von Gottes Reden bemerkt. Wie sollten sie auch? Sie kochen vor Neid. Die Brüder stehen auf. Sie gehen weg, um des Vaters Vieh zu hüten. Sie sind froh, Josef nicht mehr beim Vater sitzen sehen zu müssen. Es ist weniger, dass sie diesen Platz haben möchten, als dass sie ihn Josef nicht gönnen. Die Brüder sind weg. Jakob ist mit Josef allein. Da kommt ihm eine Idee.
Du, Josef, deine Brüder weiden bei sich in das Vieh. Ich will dich zu ihnen senden.
Ich bin bereit zu gehen.
Berichte mir, wie es deinen Brüdern und der Herde geht.
Josef macht sich auf, um zu seinen Brüdern zu gehen. Josef sucht seine Brüder und kann sie nicht finden, bis er einem Mann begegnet, der fragt:
Wen suchst du? Ich suche meine Brüder. Deine Brüder bei den Schafen jetzt in Dothan.
Josef macht sich auf den Weg nach Dothan. Die Brüder sehen Josef von Weitem. Für Gottes Plan interessiert sich hier keiner. Man will Josef los sein.
Seht, der Träumer kommt.
Er kommt ganz allein.
Was machen wir mit ihm?
Wir bringen ihn um.
Wir sagen, ein Tier hat ihn gefressen.
Was dann wohl aus seinen Träumen wird?
Ruben denkt an den Vater. Sein Gewissen erwacht. Aber ihm fehlt der Mut, um den Brüdern offen zu widerstehen.
Wir wollen Josef nicht töten. Das wäre Mord. Wir werfen ihn in den ausgetrockneten Brunnen. Dann brauchen wir ihn nicht töten.
Ruben denkt: Später, wenn die anderen weg sind, werde ich ihn aus dem Brunnen herausholen. Ich werde ihn nach Hause bringen. Die Pläne sind geschmiedet. Josef kommt. Alle Brüder fallen über ihn her, ziehen ihm den bunten Rock aus und werfen ihn in den Brunnen. Die Brüder setzen sich. Sie essen. Ruben geht nach der Herde schauen. Niemand hat uns berichtet, was Josef im Brunnen gemacht hat. Berichtet wird uns aber, dass jetzt eine Karawane kommt.
Seht, eine Karawane kommt! Das sind Medianiter! Brüder, lasst uns Josef nicht töten! Er ist unser Bruder, auch wenn wir ihn nicht leiden können. Wir verkaufen ihn an die Medianiter.
Hier sind die Karawanen aus dem Weg. Wir sind die Karawanen aus Ägypten. Wir haben Menschen und Gewürze.
Hier, den wollen wir verkaufen. Gut, ihr habt den Frieden überlegen.
30.
50.
25.
20.
Na gut, 20.
Die Karawane zieht mit dem gekauften Josef weiter. Die Brüder ruhen sich aus. Ruben kommt zurück. Er geht zum Brunnen. Zu spät, der Brunnen ist leer. Josef ist verkauft. Er eilt zu den Brüdern und rauft sich das Haar.
Josef ist weg. Wie soll ich meinem Vater in die Augen treten?
Beruhig dich.
Wir tauchen sein Gewand im Ziegenblut und sagen, ein Schafarsch. Ein Wolf hätte ihn gerissen.
So machten es die Söhne Jakobs. Jakob glaubte, Josef sei tot. Wo ist denn der Josef? Josef, dein Weg nach Ägypten ist schwer. Du hast Hunger, Durst, Heimweh und Angst. Josef, bist du bitter gegen deine Brüder? Zweifelst du an Gott? Josef, du bist ja noch ein halbes Kind. Was wird aus deiner Zukunft, deinen Träumen?
Ja, Hunger, Durst, Heimweh und Angst hatte ich. Aber auch meine Zukunftspläne musste ich alle begraben. Aber an Gott habe ich nicht gezweifelt. Ich war froh, dass ich auch in Ägypten mit ihm reden konnte. Ich glaube fest, Gott führte mich. Darum hatte ich keinen Grund, bitter gegen meine Brüder zu sein. Wie wunderbar Gott mich führen würde, habe ich auf dem Weg nach Ägypten allerdings noch nicht gemerkt. Ich bin froh, dass ich schon so früh lernte, Gott zu vertrauen. Sonst hätte ich mein Ziel nie erreicht.
Eine Frau und ein Kind betreten den Tempel. Sie gehen geradewegs auf den Priester Eli zu. Die Frau sagte, ich bin Hanna, die Frau, die vor ein paar Jahren hier war und sich von Gott ein Kind erbeten hat. Hier ist das Kind. Es heißt Samuel. Ich lasse ihn jetzt hier bei dir im Tempel. Samuel soll zu Gottes Ehren leben und ihm dienen sein Leben lang. So kam Samuel in den Tempel. Seine Eltern gingen wieder heim. Eli wies Samuel in seinen Dienst ein.
Du bist zwar noch ein Kind, aber ein paar Arbeiten gibt es, die du machen kannst. Siehst du die Leuchter? Die musst du jeden Tag putzen. Und jeden Tag musst du alle Türen im Tempel aufmachen.
Von jetzt an putzte Samuel jeden Tag zu Gottes Ehren die Lampen und öffnete jeden Tag Gott zur Freude die Türen. Da kommen Phinehas und Hophni, die Söhne des Priesters Eli.
Was der Alte schon wieder von Gott lamentiert hat, dass der eigentlich immer noch nicht kapiert hat, dass Gott sich überhaupt nicht für uns interessiert.
Wenn es überhaupt einen Gott gibt, mir hat er sich jedenfalls noch nicht vorgestellt.
Ja, und schau dir da mal unser Baby an, putzt wie der Leuchter. Zu Ehren Gottes.
Tja, dumm geboren und nichts dazugelernt.
Ach, ist ja auch egal. Kinder leben ja sowieso nicht.
Eben, aber jetzt komm, da sind schon wieder ein paar Leute. Die wollen ihre Schafe loswerden. Beeil dich, diese Idioten verbrennen uns wieder das Beste für Gott.
Gebt uns mal das Beste her. Den Rest, den können wir ja dann Gott opfern.
Nein, Herr, das Beste soll Gott gehören. Und den Rest, den könnt ihr nicht. Schon wieder so ein Schwachkopf. Mit dem muss man schon anders reden. Alles war ihm alles klar zwischen uns. Was hier gemacht wird, bestimmen wir. Du hast das Schaf hierher gebracht und deine Körper für uns. Ich nehme die guten Teile davon weg und den Rest kannst du dann meinetwegen opfern. Wenn dir das nicht gefällt, können wir ja das ganze Schaf behalten.
Samuel kommt und bringt einen Brief.
Von Eli, eurem Vater.
Was will der denn schon wieder? Meine lieben Söhne, Gott hat uns gewarnt durch einen Propheten. Ihr müsst euch bessern und Gottes Gebote halten, sonst müsst ihr alle sterben. Dann wird ein anderer Priester an eurer Stelle. Bitte bessert euch. Es grüßt euch euer Vater Eli. Was ein Geschwätz! Hoffi, Vater wird wirklich alt. Jetzt glaubt ihr doch tatsächlich schon so einem dahergelaufenen Bauernpropheten. Ihr soll nicht mehr Priester sein? Wer soll denn dann die ganze Arbeit machen? Ich glaube, Gott freut sich darüber, dass wir die Leute zu so vielen Opfern anhalten. Und dass wir uns das Beste wegnehmen? Ja, schließlich haben wir das doch auch verdient. Wir machen doch die ganze Arbeit. Wir schlachten die Tiere und wir kümmern uns um die Leute. Ich glaube, Gott findet das gut, was wir machen.
Das kannst du dann.
Und das kannst du unserem Vater sagen, Bambi. Ich muss jetzt Hoffi helfen.
Sollst du nicht besser anfangen, Gott zu gehorchen?
Ach, du verstehst das nicht. Du bist ja noch ein Kind. Kinder verstehen den Willen Gottes nicht. Geh jetzt und sag das unserem Vater.
Was soll ich da noch sagen? Sie machen, was Sie wollen. Samuel, mein Junge, bring mir doch ein Glas Wasser. Danke. Heute Nacht musst du im Tempel schlafen. Alle Knochen tun mir weh. Es geht mir gar nicht gut. Hoffentlich muss ich dich heute Nacht nicht rufen. Gute Nacht, Samuel. Meine Nichten und die Söhne bringen mich noch ins Unglück. Samuel! Samuel!
Hier bin ich. Warum hast du mich gerufen?
Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Samuel! Samuel!
Hier bin ich. Warum hast du mich gerufen?
Ich habe dich nicht gerufen. Schlaf wieder.
Komisch, erst ruft er mich und dann weiß er es nicht mehr.
Samuel! Samuel!
Hier bin ich, warum hast du mich gerufen?
Ich habe dich wieder nicht gerufen. Geh wieder schlafen. Es ist Gott, der Herr, der dich ruft. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört. Samuel! Samuel!
Rede, Herr, dein Knecht hört.
Und der Herr sprach zu dem Kind Samuel, das ihm mit ganzem Herzen gedient hatte, mit Lampenputzen. Gott sprach nicht zu Eli, er sprach auch nicht zu seinen Söhnen, er sprach zu Samuel. Bewahrte den Daniel in einer ganz besonderen Lage. Und darüber hat er zwei Briefe geschrieben. Ein Freund des Daniel, der die empfangen hat, wird jetzt herkommen und uns diese Briefe vorlesen.
Lieber Jeremia, jetzt sind wir in den Hof des Königs der Chaldäer gekommen. Eigentlich geht es uns ganz gut, wenn man davon absieht, dass man uns zu Chaldäern machen will. Meine Freunde und ich haben uns ganz fest vorgenommen, vor allen Dingen Gott treu zu bleiben. Was sind wir jetzt froh über alles, was wir von dir über Gott gelernt haben. Hier sagt uns niemand etwas über den wahren Gott. Wie gut, dass wir schon damals Gott als unseren persönlichen Herrn angenommen haben. Obwohl fast alle unsere Verwandten damals meinten, wir würden die Frömmigkeit übertreiben. Sie meinten damals, ein unverbindlicher Glaube an Gott genüge. So viele von ihnen sind jetzt abgefallen und beten die Götter der Chaldäer an. Andere hinken auf beiden Seiten und wieder andere glauben an gar nichts mehr. Aber meine Freunde und ich stärken uns täglich gegenseitig im Glauben. Möge Gott unser Volk wieder erretten aus der Gefangenschaft. Neulich waren wir in eine gefährliche Situation gekommen. Der König beschloss nämlich, uns nicht nur chaldäisch zu erziehen, sondern auch chaldäisch zu ernähren. Da wurden uns viele verbotene Speisen vorgesetzt. Was sollten wir tun? Dem König gehorchen oder Gott? Wir entschlossen uns, Gott zu gehorchen. Dann erfuhren wir, dass wir damit nicht nur unser Leben in Gefahr brachten, sondern auch das von unserem netten Kämmerer. Wie gut, dass wir schon früh gelernt hatten, auf Gott zu vertrauen. Der Kämmerer gab unserem Wunsch nach, nur Gemüse zu essen und Wasser zu trinken und stellte nach 10 Tagen mit Erstaunen fest, dass uns diese Diät ganz ausgezeichnet bekommen ist. Seitdem wird über Essen bei uns nicht mehr geredet. Gott ist treu. Mit vielen Grüßen, dein Daniel. Viele Jahre später schreibt Daniel, lieber Jeremia, viele Jahre sind vergangen, seit ich dir geschrieben habe. Meine Freunde und ich sind Gott treu geblieben. Wir sind immer noch dankbar für alles, was wir als Kinder über Gott gelernt haben und was wir mit ihm erlebt haben. Immer wieder hat er uns in gefährlichen Situationen gestärkt und bewahrt. Von der gefährlichen Situation mit dem Feuerofen, aus der meine Freunde gerettet wurden, hast du sicher schon gehört. Aber jetzt hatte ich eine besondere Glaubensprobe zu bestehen. Einige meiner Neider hatten den König übertölpelt, so ein unsinniges Gesetz zu unterschreiben, dass 30 Tage lang bei Todesstrafe nur der König angebetet werden durfte. Daran konnte ich mich natürlich nicht halten und das wussten meine Feinde auch. Sie verklagten mich und ich wurde dazu verurteilt, hungrigen Löwen vorgeworfen zu werden. Das geschah auch. Aber Gott wollte sich vor dem König verherrlichen und mir gnädig sein, darum hielt sein Engel den Löwen den Rachen zu. Da erkannte der König die Herrlichkeit und Kraft Gottes und meine Unschuld. Er ließ mich befreien aus der Löwengrube und verurteilte meine Feinde zu diesem Los. Der König aber ließ den Befehl, dass unser Gott im ganzen Königreich geehrt werden soll. Gottes Treue habe ich erfahren mein Leben lang, von Kindesbeinen an bis ins Alter hinein. Gelobt sei der Herr, bleibe auch du Gott treu. Es grüßt dich dein Daniel.
Wir machen jetzt ein Blitzinterview. Licht bitte. Guten Tag, König David. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?
Ja, bitte. Im Augenblick habe ich Zeit.
Ihre Karriere soll ja unglaublich früh begonnen haben. Mit 12 Jahren. Stimmt das?
Ich glaube nicht, dass man meinen Lebensweg als Karriere bezeichnen könnte. Ich würde eher sagen, Gott führte mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Aber dass es damit schon sehr früh anfing, das ist richtig. Das war aber schon lange vor meinem 12. Geburtstag.
Ach, das ist ja interessant. Wann fing Gott denn an, Sie zu führen und wie hat er das gemacht? Können Sie es mal kurz erzählen?
Es fing damit an, dass meine Eltern mir von Gott erzählten und ich mich an den großen Taten Gottes erfreute. Eines Tages beschloss ich, dass Gott mein Gott sein sollte. Ich wollte ihm dienen, mit all meiner Kraft, mein Leben lang. Wie alt ich damals war, das kann ich Ihnen leider nicht mehr sagen. Aber ich war noch ziemlich klein.
Ja, hat sich dadurch etwas geändert in Ihrem Leben?
Ja, ich wusste, jetzt gehöre ich Gott ganz persönlich. Seitdem rede ich jeden Tag mit ihm.
Wie meinen Sie das? Gott hat uns doch alle geschaffen.
Das ist richtig. Gott hat auch die Menschen erschaffen, die sich nicht um ihn kümmern. Aber ich glaube nicht nur, dass Gott die Menschen erschaffen hat, sondern auch, dass er mein Hirte ist. Darum wird mir an nichts mangeln, um im Bilde zu bleiben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele und, wie ich schon sagte, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Ja, ja, das Gedicht kenne ich, aber Sie werden sicher jetzt merken, dass unsere Hörer, ich meine, die werden jetzt sagen, ja, der hat Glück gehabt im Leben, der ist König geworden, wenn ich so viel Glück hätte, könnte ich vielleicht auch an sowas glauben.
Ja, also, erstens ist dieser Psalm kein Gedicht, sondern mein Glaubensbekenntnis. Zweitens hatte ich diesen Glauben schon, als ich noch Hirtenjunge war. Und drittens habe auch ich nicht nur rosige Zeiten erlebt. Aber gerade in dunklen Tälern war ich getröstet durch Gottes Gegenwart.
Ja, ein solches dunkles Tal war wohl, als Sie mit 12 Jahren dem Riesen Goliath gegenüberstanden.
Eigentlich nicht. Gott hatte mir zu verstehen gegeben, dass ich in seinem Auftrag handeln sollte. Der Philister hatte Gott lange genug gelästert. Der Kampf war bereits entschieden, bevor er begann. Deshalb brauchte ich auch Sauls Rüstung nicht. Gott war meine Rüstung. Nein, die dunklen Täler waren eigentlich, als Saul mich verfolgte, als mein Freund Jonathan starb, als meine Frau mich auslachte, als mein Sohn gegen mich aufständig wurde. Aber die schlimmsten dunklen Täler waren, wenn ich gegen Gott gesündigt hatte. Dann fand ich keinen Trost mehr in seiner Gegenwart.
Ja, diesen steinigen Teil Ihres Lebens vergisst man oft. Aber der Wendepunkt in Ihrem Leben war wohl doch der Kampf mit Goliath.
Nein, der Wendepunkt in meinem Leben war, als Gott mein Hirte wurde. Ohne diesen Wendepunkt hätte ich keinen Goliath besiegt. Deshalb kann ich auch Gott loben mit den Worten, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
Das klingt ja fast, als wollten Sie sagen, ohne dass Sie sich an Gott gewendet hätten, hätte es keinen König David gegeben?
Ja, das ist richtig. Daher kann ich auch sagen, alles fing an, als ich noch ein kleiner Junge war, als mich noch kein Mensch ernst nahm. Nur Gott nahm mich ernst, wie auch heute. Gott schaut nicht den König an, er sieht das Herz an.
Ja, vielen Dank, König David, dass Sie meine Fragen so geduldig beantwortet haben. Auf Wiedersehen.
Es war mir ein Vergnügen. Auf Wiedersehen.